Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag, guten Morgen. Schön, dass sich schon so viele eingefunden haben, trotz des Wetters um diese Uhrzeit. Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung des Papirossa Verlags. Mein Name ist Tammo Wetzel. Ich freue mich, Professor Georg Auernheimer begrüßen zu dürfen, der interkulturelle Pädagogik lehrte und sich als Dozent und als Publizist schon seit vielen Jahren mit der neoliberal ausgerichteten Globalisierung und ihren Folgen befasst. Im Rahmen dieser Befassung mit den Folgen tauchte natürlich auch die Frage auf, wie Flüchtlinge gemacht werden. Und abseits dessen, was wir in diesen Tagen in den Medien hören, Masterplan Abschiebung war, glaube ich, das erste Stichwort, was Horst Seehofer, der neu ernannte Innen- und Heimatminister, genannt hat, ist Georg Auernheimer den Fluchtursachen nachgegangen in diesem Buch, das er jetzt vorstellen wird. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank. Die ökonomisch-politisch Mächtigen langsam unsere Welt zugrunde richten, das wissen ja viele oder ahnen zumindest viele. Und dass die Kriege im Nahen Osten die Leute in die Flucht treiben, ist eigentlich den meisten klar, denke ich. Außer auf Herrn Telkamp habe ich jetzt gelesen, der ja wie einige Rechte auch bezweifelt, dass die Leute überhaupt vor Krieg flüchten. Entscheidend ist übrigens auch, gerade was im Nahen Osten betrifft, dass nicht nur die Kriege als solche, sondern die Folgen der Kriege, was die hinterlassen, für viele in die Flucht treibt. Ja? Also ich habe mich da, was ich wollte, war mal systematisieren, zu sehen, was überhaupt auch in Afrika Fluchtursachen sind und wie Fluchtursachen zustande kommen. Ich habe da also Analysen gelesen, habe journalistische Berichte herangezogen, habe Schilderungen von Mitarbeitern von NGOs herangezogen, um da so ein Gesamtbild, mal eine Gesamtschau zu liefern. Natürlich auch mit versuchten theoretischen Hintergrund, natürlich auch das Ganze so einzubetten. Meine Grundthese ist, dass die Politik des Westens unter Führung der USA die Menschen in die Flucht treibt, natürlich auch von uns unterstützt. Ich denke an unseren Konsum, also Stichwort imperiale Lebensweise, spielt auch eine Rolle. Also speziell zwei Dinge sind es, die geopolitischen Begehrlichkeiten, besonders im Nahen Osten, und die damit verbundene militärische Aggression. Wie ich schon eben sagte, dabei sind nicht nur die Kriege selbst das Bedrohliche für die Menschen, sondern auch das Chaos, das auf die Kriege folgt, gefolgt ist. Zweitens, die Deregulierung der Volkswirtschaften und des Weltmarkts gemäß der neoliberalen Doktrin. Da sind vor allem die Strukturanpassungsprogramme zu erwähnen, die Weltbank und IWF den Regierungen in Afrika oder auch in Mittelamerika aufdrücken. Vielleicht einen kurzen Überblick über den Inhalt, nur in aller Kürze, worauf ich eingehe. Das ist einmal die Destabilisierung des Nahen Ostens, Afghanistan, Irak, Syrien. Dann die Balkanisierung des Balkan, das habe ich vorhin jetzt gar nicht angedeutet. Dann das Comeback der Clanstrukturen in Afrika, nämlich im Horn von Afrika, in Nordafrika, zu erwähnen, Somalia, Südsudan, Libyen und schließlich die neokoloniale Ausbeutung Afrikas und Armut und Gewalt im Hinterhof der USA. Soweit. Kurzer Überblick. Im Einzelnen kann man also vier Komplexe als Fluchtursachen ausmachen. Neben den schon erwähnten Kriegen mit den Folgen, Chaos, Terror, die neoliberale Doktrin und die von dieser Doktrin angeleiteten Strukturanpassungsprogramme, die Liberalisierung des Welthandels, das ist oft schon in den Medien Thema gewesen, nicht? Unsere Exporte an etwa Geflügel, an Textilien und so weiter nach Afrika, die dort die ganze Handwerk, die Landwirtschaft kaputt machen, und schließlich der auch nicht zu vergessen, der anthropogene, also von uns, von Menschen gemachte, vor allem von denen von uns im Norden, der im nördlichen Halbkugel gemachte Klimawandel. Ich lese mal auszugsweise einige kurze Kapitel, damit Sie einen Eindruck bekommen von vielleicht von dem, was ich da geschrieben habe. Beispiel die Folgen der Sanktionspolitik gegen Syrien. Das wird ja viel zu wenig beachtet, neben den kriegerischen Auseinandersetzungen dort. Außerdem Terror, der Geiselnahme von Zivilisten, der Bombardierung von Städten und anderen Siedlungen und neben den ständigen Gefechten haben die wirtschaftlichen Sanktionen das Leben erschwert, wenn nicht unerträglich gemacht. Die Sanktionen umfassen nicht nur Einreiseverbote für hohe Amtsträger, Abbruch diplomatischer Beziehungen und so weiter, sondern auch ein Embargo für den Warenhandel, Investitionsverbot, das Verbot von Ölimporten aus Syrien, um das Regime in die Knie zu zwingen. Die Sanktionen wurden in immer neuen Sanktionsrunden bestätigt und soweit möglich erweitert. Nach dem Urteil einer Autorin in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte, ist nicht unwesentlich, hatten die ein Ausmaß wie noch selten irgendwo gegenüber einem Land. Nach Ansicht des Nahostexperten Günther Meyer, der im Übrigen die Hauptverantwortung für den Syrienkrieg bei den USA sieht, war der größte humanitäre Fehler der EU die Verhängung von Sanktionen. Dadurch hat sich die Versorgungssituation der Bevölkerung insgesamt und hier besonders im medizinischen Bereich gravierend verschlechtert. Ich muss vielleicht hinzufügen, dass nach Urteil von auch Autoren, die in den 90er Jahren in Syrien waren, die Bildungssituation und die Gesundheit, das Gesundheitssystem in Syrien recht gut waren. Die vor 2011 vergleichsweise hochentwickelte Gesundheitssystem haben die Sanktionen zusammen mit den bewaffneten Konflikten durch den Mangel an medizinischen Versorgungsgütern auf ein Notprogramm reduziert. Vor dem Krieg konnte Syrien den Bedarf an Arzneimitteln zu 90% selbst decken. Seit 2013 sind 2/3 der Pharmabetriebe geschlossen. Dazu kommt der Mangel an wichtigen Nährstoffen, der Schwangere und Kleinkinder schwächt. Zwischen März 2011 und Dezember 2013 wurden 67 von 210 nationalen Krankenhäusern angegriffen und beschädigt, zum Teil zerstört. Bernd Duschner, das ist auch ein unverdächtiger Zeuge, ein Vorsitzender eines lokalen Vereins aus Niederbayern, der mit Spenden mehrere Hilfsprojekte in Syrien umgesetzt hat und 2017 eine Klinik mit Hilfsgütern versorgte, klagt die EU wegen der Wirtschafts- und Finanzsanktionen mit ihren verheerenden Auswirkungen, wie er sagt, an. So ist die Lieferung von Ausrüstung an Elektrizitätswerke verboten. Die Krankenhäuser sind gezwungen, für ihre Generatoren große Mengen Diesel einzukaufen. Doch Diesel ist sehr teuer, weil der Export von Ausrüstung für die Förderung und Verarbeitung von Erdöl und der direkte Verkauf von Diesel nach Syrien unter die Sanktionen fallen. Die Patienten haben aber kaum Geld. Wie soll unter diesen Bedingungen ein Krankenhaus seine Mitarbeiter bezahlen, Geräte, Medikamente einkaufen und so weiter? Für Lüders, der auch ein Buch über das Lage in Syrien geschrieben hat, machen die Sanktionen die Arbeit von Hilfsorganisationen fast unmöglich. Wenn man dann liest, dass die Sanktionen mit dem EU-Recht begründet wurden, um, Zitat aus der EU-Verordnung, um die Achtung der Menschenrechte und die Einhaltung der Grundsätze der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsführung zu gewährleisten, dann ist das eigentlich nur blanker Zynismus. Noch ein Ausschnitt aus der Gesamtbilanz zum Nahen Osten. Wie immer der Krieg in Syrien ausgehen mag, die Region ist vom Hindukusch bis zur Ägäisküste destabilisiert, wobei der Iran, die Türkei, die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel nicht vom Krieg betroffen sind, aber als Konfliktparteien ein Element der Destabilisierung darstellen. In Afghanistan und Irak ist derzeit das staatliche Gewaltmonopol zumindest in Frage gestellt. Es mag eigenartig erscheinen, dass ein Linker das staatliche Gewaltmonopol einklagt, aber das ist zweifellos historisch ein Fortschritt gewesen, denn wenn es kein staatliches Gewaltmonopol gibt, dann sind die Leute einfach ausgeliefert. Ja? Bin ich stehen geblieben. In beiden Staaten ist ebenso wie in Syrien die Infrastruktur zerstört. Die Staaten sind aufgrund der wirtschaftlichen Schwächung und der bewaffneten Konflikte kaum in der Lage, ihre Aufgaben gegenüber der Bevölkerung wahrzunehmen. Die Wirtschaft in diesen drei Ländern bietet nur wenige Einkommensmöglichkeiten. Eher öffnet die Besoldung bei Milizen einen Weg aus der Armut, was die Bedrohung durch den Terror verstärkt. Andererseits fliehen vermutlich viele junge Männer um der Rekrutierung für ein Militär, das einem unheimlichen, gnadenlosen Feind gegenübersteht, oder der Zwangsrekrutierung für Milizen zu entgehen. Der Krieg gegen den Terror hat das Gegenteil dessen bewirkt, was erklärtes Ziel war. Die USA und ihre Verbündeten tragen die Verantwortung für die Ausbreitung des Terrors weit über die Region des Nahen Ostens hinaus. Die islamistischen Terrororganisationen sind Geschöpfe der US-Geostrategen, speziell der CIA und anderer Geheimdienste. Es begann in den 80er Jahren mit der Finanzierung und Ausrüstung der afghanischen Mujahideen, wobei schon damals die Kämpfer aus allen islamischen Ländern rekrutiert wurden, sodass eine islamische Internationale entstand. Nach Baraki sollen 35.000 Dschihadisten aus 40 Ländern damals mobilisiert worden sein. Auch die Dschihadisten des IS kommen aus der ganzen Umma, also der islamischen Gemeinschaft, der Weltgemeinschaft der Muslime, darunter kampferprobte Veteranen aus den Afghanistan-Kriegen. Noch ein Auszug zu Nordafrika, Libyen. So wie in Libyen gibt es in Somalia und in Südsudan momentan kein staatliches Gewaltmonopol mehr. Nochmal der gleiche Aspekt. Höchstens die Fiktion davon, die auch gern von der internationalen Gemeinschaft, Anführungszeichen, aufrechterhalten wird. Die Gewalt ist in diesen Gesellschaften allgegenwärtig. Die jeweilige Infrastruktur zerstört, mit staatlicher Hilfe kann niemand in Notlagen rechnen. Wer die Mittel dazu aufbringen kann, dem bleibt nur die Flucht ins Ausland, am besten nach Europa oder Nordamerika. Die große Masse der Geflüchteten sammelt sich in riesigen unterversorgten Lagern im jeweiligen Inland oder in den Nachbarländern. Die militärischen Konflikte strahlen in die benachbarten Staaten aus. Beispiele dafür sind Kenia oder Darfur. Noch ein anderer Aspekt, Subsahara-Afrika, da spielen ja vor allem eine Rolle eben die schon erwähnten Strukturanpassungsprogramme. Da dann die Zerstörung der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft, zu dem die Strukturanpassungsprogramme wesentlich beitragen, aber auch solche Projekte wie das, die grüne Revolution für die Landwirtschaft, etwa von der Gates-Stiftung gefördert, der neokoloniale Landraub, Landgrabbing, haben sicher viele schon gelesen von die Folgen von Spekulation, Extraktivismus. Dann ein Aspekt, der weniger bekannt ist, der neoliberale Herrschaftsbereich von Frankreich über viele westafrikanische Staaten, die diese Staaten völlig abhängig macht und die auch dazu führt, dass Frankreich immer wieder dafür sorgt, dass bestimmte Herrscher dort, bestimmte Potentaten sozusagen auf Dauer ihre Herrschaft ausüben können. Ja, das lasse ich jetzt alles weg. Ich gebe vielleicht nur mal kurz ein Beispiel aus dem Kapitel über Diktat von IWF und Weltbank. Mit der Aufnahme von Krediten waren die afrikanischen Staaten den neoliberalen Rezepturen von IWF und Weltbank ausgeliefert. Einer Liste der Schuldner von IWF und Weltbank ist zu entnehmen, dass alle Staaten in Subsahara-Afrika zwischen 1980 und 1995 Kredite dieser beiden sogenannten Bretton-Woods-Institutionen in Anspruch genommen haben. 52% der damals weltweit vergebenen Strukturanpassungskredite flossen nach Afrika. Diese Kredite haben den Menschen dort offenbar wenig geholfen. Im Gegenteil. Die damit verbundenen Auflagen im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme haben traditionelle Überlebensstrategien ausgehebelt. In Subsahara-Afrika leben heute 323 Millionen Menschen, das sind 50% der Bevölkerung, in absoluter Armut. Man muss wissen, drei Grundprinzipien bestimmen diese Strukturanpassungsprogramme. Also es geht immer darum, ja, diese Länder fit zu machen, aber immer fit nach Maßgaben eigentlich neoliberaler Volkswirtschaftler. Das heißt, das Bruttosozialprodukt soll angehoben werden, das aber, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein hohes Bruttosozialprodukt, ein steigendes, bedeutet noch nicht unbedingt Abnahme der Armut, ja, sondern im Gegenteil häufig. Drei Grundprinzipien bestimmten und bestimmen noch heute die Vergabe von Strukturanpassungskrediten durch die Weltbank. Reduktion des staatlichen Budgetdefizits, mit einem Wort Austerity, Begrenzung des inländischen Kreditvolumens, Anwendung marktwirtschaftlicher Prinzipien, um neue Anreizstrukturen für ökonomisches Handeln zu schaffen. Und drittens, Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, das heißt primär Privatisierung staatlicher Unternehmen. Aber auch Abstand von Reglementierung der Privatwirtschaft, also möglichst freier Markt. Also der Markt macht es, so der Grundglaube ja nicht nur in Afrika, wir kennen das ja aus Griechenland, die Programme. Die beiden Institutionen, Weltbank und IWF, sind auch völlig resistent gegenüber Kritik, selbst von UNO-Institutionen. Es gab schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre durchaus deutliche Kritik, aber die wurde einfach übergangen. Zum Beispiel gab es eine Studie von UNICEF, Adjustment with a Human Face, also Anpassung mit menschlichem Gesicht. Da wurden Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen empfohlen. Das war natürlich auch nur ein sozusagen Pflaster auf diese eigentlich schlimme Entwicklung, aber es wurde deutlich, dass man da gesehen hat, so kann es nicht weitergehen, aber es wurde weitergemacht. In der Studie war nämlich nach Auswertung von Daten aus verschiedenen Ländern festgestellt worden, dass die Beschäftigung rückgängig war, die Preise für Grundbedarfsgüter angestiegen waren und sich die Bildungssituation und die Versorgung mit Gesundheitsdiensten in den Ländern verschlechtert hatten. In mehreren Evaluationsstudien wurden ein Rückgang der Investitionen, also genau das Gegenteil dessen, was man sich versprochen hatte von dem Programm, und damit eine Zunahme von Arbeitslosigkeit und informeller Beschäftigung sowie eine Senkung des Lohnniveaus konstatiert. informelle Beschäftigung ist eigentlich die Normalform von Beschäftigung in afrikanischen Ländern, wie in vielen Ländern des globalen Südens. Und das Verheerende ist ja, dass die ganzen Modernisierungsmaßnahmen eigentlich darauf abzielen, zum Beispiel die Subsistenzwirtschaft, also eine Form bäuerlichen Wirtschaftens, die vor allem dazu dient, den Eigenbedarf zu decken, dass die natürlich in dem Sinne dieser modernen Volkswirtschaft ist, die nicht funktional, und die versucht man möglichst für den Markt zu öffnen. Und dadurch hat man aber dann am Schluss das Problem, dass man ja nicht genug Industrialisierung, die Industrialisierung ist nicht weit genug fortgeschritten, sodass es keine normalen Arbeitsverhältnisse gibt. Die Leute sich dann informelle Beschäftigung, was heißt das? Das heißt zum Beispiel einen Handyladen aufmachen in der Stadt oder einen Schnellimbiss anbieten oder dergleichen oder eben Tagelöhnerbeschäftigung. Ja? Das ist nicht sehr, öffnet keine Perspektiven. Und das ist natürlich klar, dass das für junge Leute dann Anreiz ist, abzuhauen und Glück im Norden zu suchen. Ja? Also soweit, das ist ja der Schwerpunkt, vielleicht muss man dann klar machen, bei mir geht es immer darum, vieles deckt sich natürlich mit allgemeinen Analysen und Klagen über die Lage der Welt, aber es geht ja darum, immer auszumachen, wo sind denn die Punkte, die die Leute motivieren, wegzugehen? Was ist es, was sie da wegtreibt eigentlich? Erzwungene, die neuen Migrationsforschung spricht da häufig nicht von Flucht, sondern von Forced Migration, also von erzwungener Migration. Und das gibt ja eigentlich, insofern ist auch die, selbst die Genfer Flüchtlingskonvention, die viel weiter geht als das deutsche Asylrecht, ist insofern noch eigentlich nicht zeitgerecht, weil sie immer nur von Verfolgung spricht. Aber es gibt viele Fluchtgründe, da steht keine Verfolgung dahinter, sondern eine Bedrohung, könnte man sagen. Also das Wort Verfolgung müsste man mit der Bedrohung austauschen. Und bedroht werden kann man von allem Möglichen, nämlich zum Beispiel von absoluter Perspektivlosigkeit, sowohl ökonomisch wie in anderer Hinsicht. Ja. Ja, ich will mal an dem Punkt vielleicht einen Schluss machen. Ich hatte noch gedacht, ich lese noch etwas aus dem Schlusskapitel vor, aber das würde wahrscheinlich zu weit führen. Oder? Mal einen Punkt an der Stelle, ich kann ja dann vielleicht nochmal zurückgreifen auf das Buch.
Genau, erstmal vielen Dank für das Referat. Meine Frage geht jetzt dahin, ob es Fragen, Verständnisfragen, vielleicht auch inhaltliche Anmerkungen zu dem bisher Gesagten gibt. Ansonsten fände ich auch noch etwas aus dem Schlusskapitel zu hören, durchaus interessant. Aber erstmal in die Runde, ob jemand eine Frage hat.
Ja, es scheint oder eine kritische Anmerkung.
Ja, dann würde ich sagen, verfahren wir so, dass wir noch etwas aus dem Schlusskapitel hören, in den letzten verbleibenden 5 Minuten. Ja.
Ja, ich gehe etwas noch zu dem, ich habe ja auch über Mittelamerika ein ganzes größeres Kapitel geschrieben und hier etwas aus der Schlussbilanz, kurzer Abschnitt zu Mittelamerika. In Mittelamerika haben die USA hoffnungsvolle Entwicklungen hin zu einer gerechteren und lebenswerten Gesellschaft in Guatemala, Nicaragua und El Salvador durch direkte oder versteckte militärische Operationen abgewürgt, generell Freiheitsbewegungen erstickt, autoritäre Regime wurden so lange wie möglich gestützt, werden jetzt wieder gestützt, wie man liest, die in Mittelamerika bis in die Zeit der Conquista zurückreichende Tradition der Willkürherrschaft hat diese Politik begünstigt und bestärkt. Besonders ist an das Counter-Insurgency-Programm zu erinnern, wo also die USA versucht haben, immer alle aufflammenden Widerstandsbewegungen sofort niederzuschlagen mit Gewalt, auch zum Teil mit Schulung von Folterern und so weiter. Geleitet von der neoliberalen Doktrin hat man die bäuerliche Subsistenzwirtschaft, noch da zu dem Punkt noch, in Afrika, Mittelamerika, aber auch in Osteuropa übrigens, zugunsten einer kapitalintensiven, wettbewerbsfähigen Landwirtschaft vernichtet oder an den Rand gedrängt. Wettbewerbsfähigkeit geht für die Manager der Entwicklungszusammenarbeit vor Ernährungssicherheit der Länder. Damit wurden Massen von Arbeitskräften freigesetzt, mit anderen Worten Massen von Menschen der Erwerbslosigkeit oder eben der informellen Beschäftigung ausgeliefert. Sie drängen in die Megacities, wo sie die wachsenden Squatterquartiere oder Slums bevölkern und die für viele faktisch zu lebensgeschichtlichen Endstationen geworden sind, für andere zur Durchgangsstation auf der Migration nach Norden. Weil ich gerade erwähnt habe hier Peripherie Europas, also die gleichen Entwicklungen, die gleiche Politik entdeckt man gegenüber zum Beispiel Rumänien. Auch in Rumänien gibt es zum Beispiel Landgrabbing, also es werden von Agrarfonds, von westlichen Agrarfonds riesige Ländereien aufgekauft und für genutzt für eine Landwirtschaft, die rein exportorientiert ist. Es gibt völlig absurde Situationen inzwischen in Ländern wie Rumänien und Bulgarien, dass die ihre Lebensmittel importieren und zugleich Agrarprodukte exportieren. Das Gleiche gibt es, diesen Wahnsinn gibt es natürlich in vielen Ländern, nicht nur der Peripherie Europas, sondern in Afrika und erst recht. Man kann fast sagen, Wahnsinn hat Methode. Und das alles verursacht Flucht natürlich.
Ja, vielen Dank bis hierher. Da ist eine Wortmeldung, bitte.
Ja, nein, ich hab vorhin ja gesagt, ich habe zum Teil auch, ein Beispiel müsste ich jetzt da nochmal raussuchen, es geht nicht so schnell, da habe ich auch Leute aus Afrika zum Beispiel zu Wort kommen lassen, die ich wiederum, die habe ich nicht selbst interviewt, sondern da wurden von NGOs gekommen, da werden manche kommen zu, aus, einer zum Beispiel aus Tansania kommt zu Wort dort und so. Oder auch in Mittelamerika habe ich auch Beispiele. Also ich habe versucht möglichst, ich sage ja, es war Analyse, war eine Ebene, journalistische Beiträge, die ich gefunden habe, habe ich gesammelt über Jahre, dann entweder Mitarbeiter, Zeugnisse von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von NGOs oder auch Einheimische, die da zu Wort kommen.
Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir danken fürs Kommen. Das Buch gibt es auch hinter der roten Wand. Kann man hineinschauen. Wir werden dort auch noch einige Minuten stehen, falls jemand eine Nachfrage hat. Und ich bedanke mich fürs Kommen. Schönen Messetag.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Georg Auerheimer. Natürlich.
Nehme ich die Flasche mit.
Ah, okay, alles klar.
Seiten Vornamen abgekürzt. Muss man nicht, wenn man nicht anspricht, nicht mitsprechen. Das ist nicht richtig. Also wenn Sie jetzt nach Ihren beiden Statements selber das Gefühl haben, Sie würden direkt was zu Ihrem Gesprächspartner sagen, dann können Sie das sofort tun. Ich muss jetzt nicht dauernd Steuern eingreifen, ansonsten...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.